Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapharnaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knechten, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus mochte Kapharnaum, diese kleine Fischerstadt ganz im Norden, gelegen an dem See Genezareth, mit einer eigenen tempelartigen Synagoge. Der beschauliche Ort im fruchtbaren Galiläa, aus dem Simon Petrus stammte und andere Jünger und Jüngerinnen von Jesus, womöglich die meisten sogar. Vielleicht waren es wirklich die Freunde und Freundinnen, welche für Jesus besonders wichtig waren, ohne denen er nicht wirksam sein wollte, ohne die er nicht der sein konnte, der er sein sollte, nach seinem himmlischen Vater. Mit den Freundschaften fangen viele gute Geschichten an. Einmal wieder geht er in die Stadt. Da stellt sich ein römischer Hauptmann vor ihn hin, direkt, massiv und selbstbewusst. Er ist ja auch kein Nobody, dieser römische Hauptmann. Stattlich ist er und seine Kleidung weist hin auf einen hohen Rang. Seine geradlinige Haltung macht Eindruck. Sein Schwert, das er wie selbstverständlich trägt, flößt Respekt ein. Er kommt sofort zur Sache. Mein Knecht ist krank, sehr krank. Jesus sieht die Sorge in das Gesicht des Mannes gezeichnet. Er erkennt in dieser Sorge seine Liebe. Sie gefällt ihm. Ja, da ist wohl Eile geboten. Ich komme mit. Mal sehen, was ich tun kann. Ich weiß, dass ich ihn heilen werde. Und jetzt die Überraschung. Aber das brauchst du doch gar nicht, Jesus. Ich will dich nicht aufhalten. Du wirst woanders genauso gebraucht. Sag nur ein Wort. Gib Befehl. Mach es kurz mal klar. Und es reicht für das Reich Gottes. Jesus erfährt das Wunder zuerst, denn er wundert sich. Dieser da ist kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer. Und doch kennt er offensichtlich die Geheimnisse Gottes besser. Ahnt besser die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Ahnt damit auch, dass die Macht Gottes nicht begrenzt ist auf ein Hier und Jetzt, sondern durch Jesus Christus strahlt die Ewigkeit Gottes und eine todesstrotzende Macht hinein in die Enge und Begrenztheit unseres Lebens. Jesus sieht ihn fragend an. Der Hauptmann muss sich erklären. Ja, Macht kennt er. Und er wird militärisch in seinem Erklären. Denn Befehle kennt er auch. Wenn der Mächtige dem weniger Mächtigen etwas anordnet, dann geschieht das. Basta. Und du hast Macht. Daran freut sich Jesus, an diesem Erkennen und Akzeptieren seiner Macht. Und es ist ihm klar, was geschehen wird. Er lässt es aber den Hauptmann tun. Er bleibt in seinen militärischen Vorlagen, denn er sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Über diese Geschichte, liebe Predigthörer und liebe Predigthörerinnen, kann man sich gleichzeitig sehr ärgern und sehr freuen. Ich möchte das zuerst einmal etwas näher erläutern, um anschließend zu versuchen, mit dieser Spannung umzugehen. Mal sehen, was passiert. Also. Man kann sich über diese Geschichte sehr freuen. Denn sie ist wie eine Einladung hinein in ein wunderbares Leben. Und diese Einladung gilt wirklich jedem und jeder. Ein Hauptmann gehörte damals zu den feindlichen Besatzern. Das ferne, aber doch drückende, allseits gegenwärtige Rom mit seiner Vasallenpolitik war für so schlimme Dinge in Israel verantwortlich, wie etwa auch für das Zollsystem. Frei bewegen konnte man sich in seinem eigenen Land nicht. Da wurden teilweise unverschämt hohe Zölle erhoben. Am Stadttor, bei einer Brückennutzung, im alltäglichen Leben, wie beim Handel, bei den Dienstleistungen und so weiter. Das besonders Gemeine war dabei, dass viele eigene Landsleute als Zöllner tätig waren, quasi als gekaufte Überläufer, geschmierte Spitzel. Was das Gemeinschaftsgefühl zusätzlich total belastete und einen Streit untereinander provozierte. Klar waren die Zöllner unbeliebt. Der Schriftsteller Julius Pollux zählte insgesamt 39 Schimpfwörter für den Zöllnerberuf auf. Jesus aber wandte sich auch den Zöllnern zu. Die Frommen im Land haben ihn dafür ausdrücklich gescholten und bei dieser Gelegenheit gerne die Zöllner mit den Sündern gleichgesetzt, so wie im Lukas-Evangelium Kapitel 5, Vers 30. Die Soldaten waren omnipräsent im Land. Gerade bei besonderen Ereignissen und Feierlichkeiten. Sie hatten für die öffentliche Ruhe und Sicherheit im Sinne der römischen Weltanschauung zu sorgen. Gleichzeitig verkörperten sie auch die römische Lebensart, etwa auch den römischen Gesetzeskodex, so die Anstellung von Unfreien zur Tätigkeit im eigenen Haushalt. Es ist anzunehmen, dass der Knecht, von dem der Hauptmann spricht, solch ein Unfreier war und er keinerlei Rechte hatte, menschenwürdig und wohlwollend behandelt zu werden. Gleichzeitig haben die Römer immer die Aufständischen gefürchtet. Sie wollten Ruhe und Ordnung haben und wussten, dass es förderlich sein kann, dem besetzten Land seine eigene Identität zuzubilligen. Und auch die Ausübung der eigenen Religion zu gestatten. Darum blieb das Königtum unter Herodes unangetastet und er behielt, wenn auch stark eingeschränkt, seine Macht. Und der Hohe Rat mit dem Hohepriester entschied in religiösen Fragen und Streitfällen weitgehend selbstständig. Wir haben in der biblischen Jesusgeschichte dieses merkwürdige Nebeneinander bei der Verurteilung von Jesus. Da spielen nämlich gleich drei Institutionen eine Rolle, nämlich der römische Statthalter Pilatus, der König Herodes und der Hohe Rat unter Kaiphas, so als ob die Kompetenzen gar nicht klar geregelt gewesen wären. Und der Text merkt dem Statthalter deutlich an, dass der sich am liebsten aus der Anklage gegen Jesus völlig heraushalten möchte. Ein Hauptmann geht zu Jesus. Ein Fremder kommt. Der gehört nun, weiß Gott, nicht zu dem auserwählten Volk. Aber dem lieben Gott ist das Schnuppe. Wenn er nur Glauben hat und Hoffnung und Liebe, dann kann er auch von Klein Kleckershausen kommen und Nobody heißen und den Frommen im Land ganz unbekannt sein. Hoffentlich gibt es diesen Ort Klein Kleckershausen nicht. Mit Glauben, Hoffnung und Liebe geschieht das, genau das, was du eben gesagt hast, Fremder, Nobody. Die Römer machen doch mit ihren Unfreien, was sie wollen. Aber dieser Mann ist getrieben von der Liebe. Dem Wunder ganz nah. Und Jesus macht es deutlich. Von weit her, von Osten und Westen, kommen die Leute, fremde Nobodies, überall, weil sie eingeladen sind von Gott selbst und mit den urigsten Typen an Gottes Männern und Gottes Frauen, mit denen, die es so richtig drauf haben, gibt's ein leckeres Abendessen. Denn Gott lädt die zu sich ein, die Glauben haben und manchmal auch Hoffnung und immer wieder ganz viel Liebe spüren, die sie weitergeben wollen. Die lädt Gott selbst ein, nicht unbedingt die, welche schon lange von ihm eingeladen sind, aber nicht so recht in die Puschen kommen, weil sie Gott langweilig finden oder zu satt sind für ein Abendbrot bei ihm oder womöglich viel zu stolz. Gott lädt die anderen ein, wenn du willst, auch dich. Das ist es, worüber man sich freuen kann. Wir dürfen dabei sein, du und ich. Die Eintrittskarte in das Reich Gottes, das Ticket ist frei verfügbar. Da steht Glaube drauf und Hoffnung und Liebe. Das überzeugt jeden Türsteher Gottes, und die Tore öffnen sich, und du bist nahe am Tisch des Herrn, bei seinen Wundern, mitten im Himmelreich. Gottes Menschenfreundlichkeit ist für uns erfahrbar. Die Güte Gottes ist eine Selbstwirksamkeit zu entdecken und zu feiern. Du bist eingeladen, dein Leben selbst zu gestalten, in dem Segen Gottes die Wunder selbst zu inszenieren, durch deine eigene Liebesfähigkeit. Dadurch kommst du in Berührung mit dem Wort Gottes, so wie bei dem Hauptmann aus Kapharnaum. Und das Wunder folgt in deinem Leben unmittelbar. So, und jetzt mal Stopp. Ein wenig zu viel der guten Worte. Das geschieht ja ständig bei uns und in der Welt. Ständig werfen die Menschen ihren ganzen Glauben, ihre ganze Hoffnung und ihre ganze Liebe in die Waagschale, etwa eines Gebetes. Und das ersehnte Wunder geschieht nicht. Das eigene Kind wird nicht gesund. Der Ehemann stirbt doch. Die Freundin ertrinkt ja doch an den Sorgen und am Alkohol. Wer diese Erfahrung womöglich erst frisch gemacht hat, kann sich über meine Predigt bis jetzt nur ärgern. Offensichtlich ist das gar nicht so einfach mit dem wunderbaren Leben. Selbst wenn wir es mit aller Kraft versuchten. Wie komme ich denn bitte nach Kapharnaum und wie bitte vor Jesus und wie bitte in einen starken Glauben? Und was lässt mich nach all den Stunden im Gebet noch immer Hoffnung haben und mit meiner Kraft in der Pflege meiner Eltern geht es so langsam, aber sicher vorbei und damit geht auch meine Liebesfähigkeit zur Neige. Ganz traurig ist das. Ja, ich weiß, aber so ist das. Ich bin schließlich auch nur ein Mensch, könnte jemand sagen. Über diese Predigt kann man sich freuen. Denn Gott lädt jede und jeden von uns ein zu einem wunderbaren Leben, die wir unterwegs sind im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und doch kann man sich über diese Predigt auch ärgern, gerade dann, wenn auch unser Knecht schlimm leidet und wir das Wunder dringend nötig hätten, gerade weil wir ihn lieb haben. Und er wird und wird nicht gesund. Was soll denn da an uns liegen, dass Jesus sein Wort nicht spricht? Was? Es ist jetzt eine Stunde vergangen. Ich habe mir den Text immer wieder und wieder durchgelesen und mir die Szene zwischen Jesus und dem Hauptmann immer wieder und wieder vorgestellt. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es bei Spannungen und scheinbaren Widersprüchen in den biblischen Geschichten und in den Aussagen von Jesus Lösungen gibt. Lösungen, welche wir den Geschichten und Aussagen selbst entnehmen können. Wir müssen nur genau hinsehen und hinhören. Das habe ich schon vielmals erlebt. Und ich ahne, was hier die Lösung ist. Ich ahne es, ein Versuch ist es bestimmt wert. Achten wir ganz genau darauf, was Jesus sagt. hier in der Überlieferung des Matthäus-Evangelisten. Zuerst formuliert Jesus nur kurz und knapp, fast lapidar, seine Absicht, zu dem Knecht zu gehen, um ihn gesund zu machen. Dann, nach dem Einwurf des Hauptmanns, er sei es nicht wert, sagt Jesus viel. Das findet er wichtig. Es ist keine richtige Wundergeschichte, der heutige Text. Es geht um diese Aussage von Jesus, die jetzt folgt. Der Kern dieser Aussagen bezieht sich auf das Jenseits. Die Vorstellung, dass die Menschen nach ihrem Tod einen Platz finden, an einem reich gedeckten Tisch und es ihnen gut geht, war damals eine weit verbreitete Vorstellung unter den Frommen. Jesus sagt: Mit solch einem Glauben, Hauptmann, sitzt du auch da. Und damit zielt der Glaube des Hauptmanns gar nicht auf die Heilung des Knechten, sondern er zielt auf das Jenseits. Von der Heilung des Knechten spricht Jesus gar nicht mehr. Es geht ihm jetzt ganz und gar um den Hauptmann, um sein Seelenheil und um seine Beziehung zum Jenseits. Daraus folgt der Schlusssatz: Dir geschehe, also nicht dem Knechten, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich ergänze: Du wirst einen Platz finden im Reich Gottes. Die Spannung des Textes und der Geschichte wird gelöst durch den Glauben an das Jenseits. Ohne die Jenseitsvorstellung ist die Spannung unerträglich. Mit dem Bezug auf das Jenseits jedoch erfährt der Glaube seine Stärke. Und die irdischen Wunder, ob das jetzt die Genesung eines geliebten Menschen ist oder der Einzug der Gerechtigkeit in unsere harte Leistungsgesellschaft, das sind alles nur Vorboten des kommenden Reiches Gottes. Und dies lässt sich nur verstehen in seinem Verhältnis zur Ewigkeit Gottes. Das Ziel unseres Lebens ist das Leben bei Gott. Das Ziel unseres Lebens ist nicht ein superschönes Leben hier in der Welt, womöglich auch noch auf Kosten anderer, denn dieses superschöne Leben hier in dieser Welt geht oftmals auf Kosten von anderen. Ziel heißt El hebräisch und El heißt auch Gott. Es sieht nur so aus, als ob unsere Gebete nicht erhört werden. Denn Gott schaut über den Tellerrand unserer irdischen Existenz hinweg. Jesus lenkt den Blick gen Himmel. Der gedeckte Tisch ist nur ein Symbol. Das greift noch nichtmals heutzutage. Für uns heute ist ein gut gedeckter Tisch fast eine Alltäglichkeit, anders als damals. Wenn der Hauptmann wüsste, wie gut es seinem Knecht dort ginge, er wäre womöglich gar nicht erst losgelaufen, sondern hätte ihn gehen lassen. Wenn wir wüssten, wie gut es unseren geliebten Kranken dort geht. Nein, wir würden nicht aufhören mit dem Beten, aber vielleicht würden wir etwas anders beten, etwas mehr mit uns im Frieden sein, uns ein wenig mehr freuen Auf ein Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen mit allen, die uns vorausgegangen sind. Ich sprach neulich mit einer Kirchenvorsteherin lange am Telefon. Sie sagte mir am Ende, dass sie sich schon freuen würde auf die Zeit danach. Ich dachte gleich, sie meinte die Zeit nach Corona und pflichtete ihr bei. Aber als ich das Handy ausdrückte, da dachte ich mir, wie dumm von mir. Es war mir doch sehr, als ob sie ein anderes danach meinte. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.